Natürlich ist Ernährung in der Schwangerschaft super wichtig. Du hast ja selber auch gesagt, die ersten 1000 Tage, und das beeinflusst da die Gesundheit auch des Kindes teilweise lebenslang natürlich. Aber auf der anderen Seite kann das auch sehr viel Stress erzeugen, wenn man alles perfekt machen möchte, ne? Weil man diese Verantwortung auch sich bewusst ist. Und da will ich auch immer natürlich auch aufklären, aber auch sagen, was ist nicht erforderlich und was ist erforderlich. Und das ist dann eben der Punkt, also wo kommt diese Lücke her zwischen Wissen und dann auch tatsächlich im Ernährungsverhalten. Und da würde ich sagen, naja, also weil Wissen alleine Verhalten nur sehr selten verändert.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt's jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training, und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit mit Laura. Im heutigen Gespräch geht es um ein Thema, das unglaublich wichtig ist und gleichzeitig bei vielen Frauen für Unsicherheit und vielleicht sogar auch für Angst sorgt. Ernährung, Nährstoffe und Supplemente in der Schwangerschaft. Denn obwohl wir heute so viel Wissen wie noch nie haben, fühlen sich viele werdende Mamas eher überfordert als wirklich aufgeklärt. Zu viele Regeln, zu viele Meinungen und oft fehlt genau das, was im Alltag wirklich helfen würde: klare, verständliche Orientierung. Und genau so habe ich es auch bei mir im engen Umfeld mitbekommen und auch über Fragen aus meiner Community, die sich genau in dieser Lebensphase befinden oder befunden haben. Und so ist vor knapp 2 Jahren auch eine Idee entstanden, und aus dieser Idee ist ein neues Projekt entstanden. Und ich freue mich wirklich riesig, euch heute endlich nach 1,5 Jahren mitteilen zu dürfen, woran wir, denn ich habe das Ganze nicht alleine gemacht, sondern mit einer tollen Partnerin, gearbeitet haben. Und zwar habe ich gemeinsam mit Constanze, Dr. Constanze Lohse, Ärztin, Ernährungsmedizinerin und zweifache Mama, ein neues Buch geschrieben, Der Mami-Plan. Constanze bringt die medizinische Perspektive und die persönliche Erfahrung als zweifache Mama mit ein und ich die praktische Perspektive als Ernährungsberaterin, Trainerin und Food Creatorin. Unser Ziel war es, einen Begleiter zu schaffen, und genau das ist es auch wirklich geworden, unser Buch. Das ist nicht einfach nur ein Buch, sondern das ist wirklich der perfekte Begleiter, der wissenschaftlich fundiert ist, aber trotzdem alltagstauglich bleibt. Kleiner Spoiler an der Stelle, es wird nicht nur jede Menge fundiertes Wissen geben, sondern natürlich auch viele Rezepte von mir. Dieses Buch ist etwas so Besonderes geworden und ich freue mich wirklich riesig, dass wir damit ganz bald hoffentlich viele, viele Frauen begleiten dürfen. Und wenn du mehr erfahren und nichts mehr verpassen möchtest, dann melde dich gerne kostenlos in unserer Warteliste an. Ich verlinke sie euch in der Beschreibung. Denn eine gesunde Schwangerschaft sollte nicht aus Angst, Verzicht oder Perfektionismus bestehen, sondern aus informierten Entscheidungen, die sich realistisch umsetzen lassen. Und genau deswegen startet auch heute meine Themenstaffel rund um die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Gerade rund um diese Phasen, diese wirklich sensiblen Lebensphasen, ist fundiertes Wissen entscheidend, um den Körper besser zu verstehen, Entscheidungen sicher einordnen zu können und sich nicht von Halbwissen oder Trends verunsichern zu lassen. Und deshalb widmen wir uns in den kommenden Episoden genau diesen Phasen mit mehr Tiefe, mehr Einordnung und unterschiedlichen fachlichen Perspektiven. Zum Start der Staffel spreche ich heute gemeinsam mit dem Experten Professor Martin Smollich darüber, welche Nährstoffe wirklich relevant sind, welche Supplements sinnvoll sein können, warum so viele Mythen rund um dieses Thema kursieren und wie sich das Ganze im Alltag praktisch umsetzen lässt. Wenn dir diese Episode gefällt und hilft oder du Freundinnen, Bekannte oder Frauen in deinem Umfeld hast, für die dieses Thema gerade relevant ist, dann teile die Episode sehr gerne weiter. Viel Freude beim Zuhören. Hallo Martin, ich freue mich, dich ein weiteres Mal hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, würde aber sagen, für alle, die vielleicht unsere ersten beiden gemeinsamen Episoden, ich glaube, wir haben schon zwei gemeinsame, noch nicht kennen, stell dich gerne mal in deinen eigenen Worten vor.
Ja, gerne, ganz kurz. Also ich freue mich auch, hier zu sein, dass wir wieder sprechen können. Mein Name ist Martin Smolich, ich arbeite am Institut für Ernährungsmedizin der Uniklinik Schleswig-Holstein in Lübeck. Und da machen wir natürlich Ernährungsmedizin in allen Facetten, in der Prävention, bei Gesunden, bei Kranken. Aber daneben ist uns natürlich auch Ernährungskommunikation und Wissenschaftskommunikation sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist das inzwischen so ein zweites Standbein, dass ich auch versuche, natürlich ernährungsmedizinische Erkenntnisse nicht nur in die Klinik zu bringen, sondern auch raus, da, wo es auch hingehört.
Ja, ich habe auch gestern oder vorgestern, glaube ich, auf deinem Instagram-Kanal gesehen, ja, warum machst du eigentlich als Wissenschaftler Instagram? Ja, weil viele auf Instagram so tun, als wären sie Wissenschaftler.
So ist das, ne? Also das ist wirklich eine Motivation und eine Motivation ist auch, dass ich natürlich im Alltag hier mit Patientinnen und Patienten ganz oft sehe, wie Desinformation wirklich wirkt. Also dass man draußen nicht irgendeinen Quatsch erzählt und das bleibt da, sondern Menschen machen das ja auch und die sitzen dann bei mir und haben wirklich teilweise lebensgefährliche Sachen und das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Motivation, da seriöse Informationen rauszubringen.
Ja, aber ich glaube, du machst es ja auch recht erfolgreich. Also auch ich verfolge deinen Kanal sehr gerne, weil man einfach weiß, da sind verlässliche Informationen. Und ich glaube, bei unserer ersten gemeinsamen Episode, da warst du noch recht am Anfang, was Social Media angeht. Würdest du sagen, da hat sich jetzt in den letzten Monaten was auch verändert an deiner Motivation oder auch deiner Freude daran, das zu machen? Oder ist es nach wie vor für dich einfach so ein Nebenbei-Ding, wo du einfach irgendwie versuchst, Informationen weiterzugeben?
Also real ist das nach wie vor ein Nebenbei-Ding, weil ich habe ja keine Kooperation und das ist ein nicht kommerzieller Account. Also insofern ist das ein Hobby. Ist natürlich inzwischen ein sehr zeitaufwendiges Hobby, aber ich kann ja auch kein Team bezahlen sozusagen, weil das einfach komplett so frei ist. Genau, also deshalb, die Arbeit ist da gleich geblieben.
Aber macht Spaß.
Macht auf jeden Fall Spaß und das ist natürlich auch vom Feedback, was da kommt, sieht man ja schon, dass das auch wirklich notwendig ist und dass da auch ganz viel Aufklärungsbedarf besteht, weil einfach so viel Verwirrung da draußen unterwegs ist. Ne? Aber ja, ich meine, das ist definitiv ja auch dein Zugang und du machst das ja genauso. Ne?
Ja, ich gebe mein Bestes. Und achte schon auch immer wirklich sehr darauf, was ich weitergebe, wie ich es weitergebe und wie ich es formuliere und ob es eben eine einzelne Studie an 10 Personen mal gab. Also auch da, obwohl ich jetzt mich niemals als Wissenschaftlerin bezeichnen würde, weil ich auch nichts in dem Sinne gelernt oder gemacht habe. Aber mir ist es einfach super wichtig, da korrekt zu bleiben und nicht irgendwelche Informationen weiterzugeben. Ja. Ja, und heute mit dir möchte ich auch über ein ganz besonderes Thema sprechen, über die Nährstoffversorgung einer ganz besonderen Lebensphase der Frau, und zwar die Ernährung in der Schwangerschaft. Wenn wir Zeit haben, später hinten raus vielleicht auch noch so ein bisschen das Thema Stillzeit und auch noch Nährstoffversorgung für Kinder, aber primär war jetzt mal Nährstoffversorgung in der Schwangerschaft das Thema, wozu ich dich heute interviewen möchte, mich mit dir austauschen möchte, denn das beeinflusst ja nicht nur die Gesundheit der Mutter, sondern eben auch vor allem die Entwicklung und die Gesundheit des Kindes. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass es eben sehr, sehr viele Frauen gibt, die vielleicht wissen, was empfohlen wird, es vielleicht aber auch nicht wissen, also wir hier vielleicht auch gewisse Wissenslücken haben und das Ganze aber im Alltag nicht wirklich umsetzen. Und man spricht ja häufig auch von den ersten 1000 Tagen, was einmal von der Befruchtung bis zum zweiten Lebensjahr ist, was eben super wichtig ist, hier insbesondere auf die Nährstoffversorgung zu achten, weil das eben Stoffwechsel und Gesundheit des Kindes auch beeinflusst. Und jetzt wäre meine erste Frage an dich. Warum glaubst du, klafft diese Lücke zwischen dem Wissen und dem tatsächlichen Verhalten, also der Umsetzung bei vielen Frauen, wirklich so stark auseinander?
Also vielleicht erstmal als Disclaimer vorab so, ne, natürlich ist Ernährung in der Schwangerschaft super wichtig. Ja, hast du ja selber auch gesagt, die ersten 1000 Tage, und das beeinflusst da die Gesundheit auch des Kindes teilweise lebenslang natürlich. Aber auf der anderen Seite kann das auch sehr viel Stress erzeugen, wenn man alles perfekt machen möchte, ne, weil man diese Verantwortung auch sich bewusst ist. Mhm. Und da will ich auch immer natürlich auch aufklären, aber auch sagen, was ist nicht erforderlich und was ist erforderlich. Und das ist dann eben der Punkt, also wo kommt diese Lücke her zwischen Wissen und dann auch tatsächlichem Ernährungsverhalten. Und da würde ich sagen, naja, also weil Wissen alleine Verhalten nur sehr selten verändert. Das sehen wir ja insgesamt bei allen Ernährungsthemen sozusagen. Also ich glaube, fast jeder, wenn man den fragen würde, draußen weiß, was gesunde Ernährung ist, zumindest in groben Zügen, vielleicht Details nicht, aber im Groben. Und trotzdem klappt das nicht, weil eben Wissen alleine nicht reicht, sondern Ernährung oder auch Ernährungsentscheidungen sind halt keine reine Informationsfrage, sondern wir haben ganz viel auch Gewohnheiten, wir haben eigene Biografien, wir haben soziales Umfeld, wir haben Stress. Wir haben dann auch emotionale Belastungen zum Beispiel, gerade auch im Rahmen von Schwangerschaft. Und im stressigen Alltag entscheidet dann oft eben Bequemlichkeit oder Verfügbarkeit, emotionales Essen. So. Und das erklärt, glaube ich, diese Lücke, weil unsere Essensentscheidung, auch wenn wir rationale Wesen sind, das ist im Wesentlichen eine Bauchentscheidung. So. Und das bedeutet dann konkret, was ich immer sage, so für die auch Schwangerschaft, dass es ganz, ganz entscheidend ist, einfache, realistische Routinen zu schaffen, statt nach irgendwie Perfektion zu streben. Weil Perfektion, wenn ich mir jetzt überlege, welche Nuss morgens im Müsli ist die beste mit dem besten Nährwertprofil und so, das bindet so viele Ressourcen. Hauptsache ist einfach zwischendurch mal ein paar Nüsse essen und die Umgebung so zu gestalten, also auch zu Hause, auch mit Partnern, dass ein gesundes Verhalten erleichtert wird, weil das im Alltag viel, viel tragfähiger ist, als wenn ich jetzt sage, ich will mich perfekt in diesen ganzen Schwangerschaftswochen ernähren.
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil ich glaube, grundsätzlich ist es schwierig, da so die gesunde Balance zu halten, weil es gibt natürlich ganz, ganz viel, was man wissen kann beim Thema Ernährung, was man vielleicht auch umsetzen kann, aber je tiefer man einsteigt, desto komplizierter wird es ja dann auch und irgendwann macht es ja dann auch wirklich keinen Spaß mehr und ist, wie du sagst, einfach nur noch mit einem Perfektionismus und Druck verbunden. Und es sollte ja grundsätzlich auch unabhängig von Schwangerschaft nichts sein, was einen irgendwie im Alltag stresst, sondern eigentlich sollte eine gesunde Ernährung ja auch einfach sein, damit sie in diesem heutzutage sehr stressigen Alltag auch gut nebenbei umsetzbar ist. Ja. Und was ja jetzt etwas ist, was viele wissen, wenn es um das Thema Schwangerschaft geht, das ist zum Beispiel Folsäure, dass man das anfangen soll, bestenfalls sogar ein paar Monate davor, also schon während der Kinderwunschphase. Oder auch, dass man zum Beispiel rohen Fisch vermeiden sollte. Das heißt, Sushi ist auch sowas, wenn es eben nicht vegetarisch ist, was man während der Schwangerschaft nicht essen sollte. Das sind, glaube ich, so Dinge, das ist vielen bekannt. Und es gibt ja aber noch weitere Empfehlungen oder Nährstoffe, die wichtig sein könnten, die entscheidend sein könnten. Bevor wir da aber näher drauf einsteigen, noch ein anderes Thema, und zwar Aussagen, wie zum Beispiel, ja, das hat man ja früher auch nicht gemacht oder das gab es bei uns nicht oder wir sind doch auch groß geworden. Das hört man ja auch an der einen oder anderen Stelle mal, vor allem von der älteren Generation. Was ich mir da halt immer denke, ja, aber sollte das deswegen unser Anspruch sein? Und generell bei dieser Aussage, ja, früher war das ja auch nicht so, das bedeutet ja nicht gleich, dass früher gut war. Wie denkst du darüber und wie kann man da das Ganze jetzt auch vielleicht irgendwie mehr fassen oder mehr erklären, dass man sich, also weil ich persönlich denke mir zum Beispiel, ja, okay, natürlich sind alle irgendwie groß geworden. Allen geht es einigermaßen gut. Aber was wäre der Unterschied, wenn man gewisse Dinge, die man heute besser weiß, mehr beachten würde, ohne da jetzt eben, wie gesagt, in diesen absoluten Perfektionismus zu fallen?
Also da fallen mir super viele Sachen sofort ein, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich auch gerade mit älteren Menschen oft so erlebe, diese Diskussion. Und wenn man sagt, naja, früher gab es das auch alles nicht, da hat auch keiner Folsäure supplementiert oder Vitamin K oder irgendwas da, kommt es ja darauf an, worauf man dieses früher bezieht. Also wenn ich jetzt mal das aus einer medizinisch-biologischen Perspektive sehe und sage, früher, jetzt vor 10.000 Jahren, jetzt in evolutionären Zeiträumen, da haben Säuglinge eben keine Fluoridprophylaxe bekommen und da gab es keine Vitamin D Blutungsprophylaxe in den ersten Lebensstunden oder in den ersten Lebenstagen. Da war es aber so, dass eben ein Teil der Kinder einfach gestorben ist. So, das heißt, die haben nicht überlebt. Das ist aber von der Evolution, muss man sich klar machen, das ist normal. Also wenn man sagt, ich möchte das natürlich haben, die Natur sieht nicht vor, dass jeder Säugling oder jedes Kind überlebt, sondern die sieht vor, dass die anpassungsfähigsten, stärksten überleben. Und das ist was, was wir jetzt evolutionär natürlich nicht wollen. So, wir wollen auch, dass möglichst viele Kinder gesund überleben. Das heißt, in diesen evolutionären Punkten ist das ein totales Quatschargument zu sagen, früher gab es das auch nicht. Ja, früher sind halt auch, das war noch bis vor 150 oder 200 Jahren, da sind 50% der Kinder gestorben, bevor die 10 Jahre alt waren. Also das ist Natur. So, und wenn man sagt, ich will Natur haben, dann würde das dazugehören. So, und wenn man jetzt das so ein bisschen ranzoomt, wie du das auch sagst, so ältere Generationen, dass man sagt, vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren, so, ne, da gab es das halt auch nicht, oder unsere Eltern-, Großelterngeneration, da kann man sagen, gut, da haben natürlich schon viel mehr Kinder überlebt, aber es gab ein sehr gutes Beispiel, Jodmangel, können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, da gab es viel, viel mehr Kinder mit Fehlbildungen, mit kognitiven Beeinträchtigungen, mit Innenohrtaubheit aufgrund von Nährstoffdefiziten. Das ist ähnlich wie bei den Impfungen. Durch diese Präventionsmaßnahmen sieht man das heute gar nicht mehr und denkt, wofür brauchen wir überhaupt Jodsalz und sowas? Ne? Ja, das ist ein Ergebnis dessen. Also früher hatten wir viel mehr Fehlbildungen, auch viel mehr kranke Kinder durch diese Mangelzustände. Die Vitamin-D-Prophylaxe, das ist eingeführt worden, weil es früher Kinder gab mit schwerster Rachitis, mit Knochenbrüchen, die nicht laufen konnten, durch Vitamin-D-Mangel. Also das hat ja alles Gründe gehabt so. Und wenn man noch näher rangeht auf Ernährungsmuster, das finde ich auch immer total wichtig, nicht nur auf Nährstoffe, sondern auch Ernährungsverhalten sich so anzugucken. Ja, es stimmt, jetzt wir beide und so drumherum, da sind schon sehr wenig gestorben als Kinder, ne? Aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt unsere Gesellschaft anschaut mit ernährungsbedingten Krankheiten, mit Stichwort emotionales Essverhalten und was ist gesundes Essverhalten, ich persönlich und meine Generation, da wurde immer gesagt, du musst den Teller aufessen, das soll ja nicht schmecken, du sollst aufessen. Und wir haben heute Prävalenzen von Adipositas, von Essstörungen. Das sind auch Konsequenzen von solch einer falschen Ernährungserziehung. Und da ist genau wie du das sagst, also wir haben überlebt, aber diese lebenslangen negativen Prägungen in Bezug auf pathologisches Essverhalten, das ist ja was ganz, ganz Dramatisches. Und das sehe ich auch in der Beratung bei perimenopausalen Frauen. Da taucht dann ganz oft noch taufen Dinge auf, die haben die in ihrer Jugend, Kindheit erfahren. Und jetzt sind die 45, 50, 60 Jahre alt, da brechen diese total pathologischen Ernährungsmuster auf. Und insofern ist das wirklich ein Quatschargument zu sagen, na, früher gab es das auch nicht. Ja, aber früher war es halt nicht automatisch besser, sondern ganz im Gegenteil.
Ja, definitiv. Und kann man überhaupt die Frage beantworten? Ist erstmal meine Frage, aber welche Auswirkungen kann denn jetzt eine suboptimale Ernährung, und mit suboptimaler Ernährung meine ich jetzt eben wirklich mit wenig Ballaststoffen, mit wenig frischem Gemüse, generell vielleicht auch gewissen Nährstoffdefiziten, vielen hochverarbeiteten Produkten. Welche Auswirkungen kann das langfristig auf das Kind haben, wenn sich eine Mutter ihr Leben lang und dann auch in der Schwangerschaft so ernährt? Und gibt es da überhaupt Studien, wo man die eine Mutter, die sich so ernährt, mit der, die sich ausgewogen und gut ernährt, vergleicht? Gibt es sowas überhaupt?
Ja, also da haben wir seit Jahrzehnten Studien, sehr, sehr große Studien dazu. Aber das ist jetzt natürlich, versuche ich zu beantworten, eine riesengroße Frage, weil man könnte das jetzt für einzelne Nährstoffe alles beantworten. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich sehr, sehr gute Daten, also allein unabhängig, wie das Ernährungsmuster ist, wenn wir Schwangere haben, die zum Beispiel starkes Übergewicht und Adipositas haben. Das wirkt sich auf den Stoffwechsel, auf Typ-2-Diabetes, auf Wachstum des Kindes lebenslang negativ aus zum Beispiel. Wenn wir da einen hohen Konsum von Zucker haben, Alkohol brauche ich gar nicht drüber sprechen, glaube ich. Ne? Also da haben wir wirklich schwerste Entwicklungsstörungen, teilweise Fehlbildungen. Das geht auch in die Mikronährstoffe rein. Also wenn wir wenig Gemüse oder keine Supplementation mit Folsäure haben, auch da sind schwerste Fehlbildungen möglich. Wenn wir zu wenig Jod in der Schwangerschaft haben, auch da kognitive Entwicklungsstörungen. Und nur das ist eben ein riesengroßes Spektrum. Das heißt, es gibt natürlich Fehlernährung in der Schwangerschaft, wenn es da zu auch Infektionen kommt, du hast vorhin tierische Lebensmittel gesagt, rohe tierische Lebensmittel, also da kann zu einer Listerieninfektion kommen, da kann zu Toxoplasmose kommen, das kann zu intrauterinem Fruchttod und zu Fehlgeburten, also dramatisch führen. Auf der anderen Seite, ein bisschen Jodmangel kann möglicherweise hinterher den IQ um 2-3 IQ-Punkte senken, was dann bei einem IQ von 100 vielleicht nichts Relevantes ausmacht. Also das ist insofern eine riesengroße Range von sehr schwer bis, eigentlich weiß man es nicht so genau, aber vielleicht so als Bild, um sich das klarzumachen, wie relevant das ist, man denkt immer, das ist normal, dass da so eine befruchtete Eizelle ist und dann kommt 40 Wochen später ein gesundes Kind raus mit allen Organen und so. Aber jede Zelle, jedes Molekül, aus dem dieser Mensch aufgebaut ist, das ist vorher durch die Mutter, durch den Mund der schwangeren Frau gegangen. Also das ist das Baumaterial. Alle Organe, jede Knochen, alle Haare, das hat die Frau mal gegessen. Und das ist ja, also was für ein Wunder das ist, dass das im Körper umgebaut wird in einen neuen Menschen. Und das bedeutet umgekehrt eben auch, wenn das Baumaterial zu wenig ist, wenn es schlecht ist, dann betrifft das direkt eben die Gesundheit des Kindes.
Mhm. Und welche Rolle würdest du jetzt sagen, spielt da vielleicht auch die Aufklärung oder die ärztliche Beratung in dem Zusammenhang, dass einige Frauen das eben so nicht umsetzen und nicht auf ihre Nährstoffversorgung in der Schwangerschaft achten?
Ja, das ist eine traurige Geschichte. Ja, also weil ich sehe ja in der Realität ganz oft eben auch diese Extreme. Also es gibt wirklich Frauen, die da gar keine Ahnung von haben, die sich da auch nicht für interessieren, ehrlich gesagt. Und die sagen, wie du auch vorhin, so ja, früher, meine Eltern hat sich auch nicht interessiert und trotzdem haben die Kinder gekriegt und so. Und auf der anderen Seite eben die, die alles perfekt machen wollen und sich dadurch mega stressen und viel zu viel sind. Wenn wir uns jetzt die angucken, die da, wo es wirklich an den basalsten Dingen fehlt, da sehe ich natürlich ein großes Problem, auch in der ärztlichen Beratung, systemisch ganz viel. Das heißt, wir haben ja oft den Anschluss dann an Gynäkologinnen, Gynäkologen. Das heißt, da kann, das zeigen auch unsere eigenen Daten, haben wir Erhebungen gemacht, da findet Ernährung oder Ernährungsberatung oder Mikronährstoffe praktisch ganz oft nicht statt. Das ist ein großes Defizit. Hebammen spielen natürlich auch eine Rolle. Die Hebammen kommen oft aber erst so zweite Schwangerschaftshälfte oder gegen Ende irgendwie ins Spiel. Das heißt, das ist auch ein Problem. Und dann könnte man als Dritte noch sagen, man könnte natürlich durch Aufklärungskampagnen oder durch andere Möglichkeiten versuchen, Schwangere direkt am Anfang eine professionelle Ernährungsberatung zu schicken. Weil aus meiner Erfahrung profitieren die meisten davon, wenigstens einmal in der Schwangerschaft ein professionelles Gespräch zu haben, weil, wie du es gesagt hast, so die Basics sind ja sehr, sehr einfach. Also die Basics kann man in einer Stunde sehr, sehr gut vermitteln. Da kann man keine komplexe Ernährungstherapie machen, aber so die Basics erreicht eine Stunde. Insofern ist da im System noch sehr, sehr viel Handlungsbedarf.
Ich denke auch, weil ich meine, es gibt ja auch sowas wie Geburtsvorbereitungskurs, Stillkurse und dann wäre es ja definitiv sinnvoll, da wirklich zu Beginn der Schwangerschaft schon eine Art, keine Ahnung, zweitägig, viertägigen Kurs zum Thema Ernährung zu machen, weil ich glaube, auch wenn der Frauenarzt vielleicht mehr den Fokus darauf legen würde, dann könnte der ja auch in der Zeit, die er für seine Patientin hat, nicht mehr machen, als zu sagen, achten Sie darauf, Ballaststoffe zu essen, Gemüse zu essen, auf Ihr Protein zu achten. Und wenn das einmal kurz gesagt ist, ist es natürlich nicht so nachhaltig, wie wenn man da wirklich einen Kurs machen würde.
Ja. Aber selbst da sehe ich das. Also viele empfehlen dann nicht mal Folsäure. Ne? Also wir haben ja eigene Untersuchungen gemacht, Schwangere befragt. So, und deshalb, also man kann natürlich auch nicht erwarten, dass Gynäkologin da eine Ernährungsberatung, man ist ja gar nicht die Qualifikation und gar nicht die Zeit, aber wenigstens Stichwort Folsäure, Jod, Eisen irgendwie und wenigstens darauf zu achten, aber selbst das fällt leider oft runter. Ne?
Ja, schade. Und wenn wir jetzt tiefer reingehen in das Thema Ernährung, was man ja sehr häufig hört und was, glaube ich, auch sehr viele Menschen immer noch denken, ist dieses Thema für zwei Essen, dass man in der Schwangerschaft für zwei isst. Und das ist so gesehen aber nicht richtig, aber es ist ein bisschen was dran, aber eher insofern, dass man für zwei denkt, also dass man für zwei hinsichtlich der Nährstoffversorgung mitdenken muss. Du hast es ja auch schon gesagt, alles, was die Mutter zu sich führt, wie die Zellen aufgebaut sind, das geht eben auf das Kind auch mit über. Und damit kommen wir jetzt zu dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Und das hatten wir auch schon ganz am Anfang, dass grundsätzlich beim Thema Nahrungsergänzungsmittel oder auch Nährstoffe es einfach so viele Informationen gibt, mittlerweile auch so viele Produkte gibt, dass man da häufig sich gar nicht mehr richtig auskennen kann und total überfordert ist. Und deswegen vielleicht heute mal schön im Überblick, was ist denn für die Schwangere sinnvoll und wirklich notwendig und welche sind vielleicht eher unnötig, Geldverschwendung oder vielleicht sogar problematisch. Ich starte mal mit der Frage, gibt es denn Nahrungsergänzungsmittel, die in der Schwangerschaft häufig genommen werden, obwohl sie eigentlich keinen klaren Nutzen haben?
Ja, also auch da muss ich ganz kurz nur den Disclaimer, wenn man das seriös beantworten möchte, muss man das individuell machen. Ne? Auch was man empfiehlt und nicht empfiehlt, weil das natürlich von der Ernährung, Lebensstil und so weiter abhängt. Aus meiner Erfahrung, was oft leider sinnlos genommen wird, sind zum Beispiel Multivitaminpräparate, die irgendwie multi für Schwangere irgendwie beworben werden, weil da oft die Dosierung einfach gar nicht angepasst ist. Manchmal ist die viel zu niedrig, manchmal ist die viel zu hoch. Meistens liegen da gar keine Mängel vor, sondern gerade in der Schwangerschaft kommt es darauf an, gezielt zu supplementieren. Das heißt, das wäre sowas eines. Was ich auch oft sehe, ist, dass Eisen supplementiert wird in der Schwangerschaft. Ohne einen diagnostizierten Mangel, das ist auch was Wichtiges. Also Eisen in der Schwangerschaft kann eine wichtige Rolle spielen, aber das muss man immer nach Laborwert machen, also am besten Serum, Ferritin in der Schwangerschaft bestimmen und dann supplementieren, nicht einfach so Eisen nehmen, weil die Dosis einfach individuell super unterschiedlich ist. Dann vielleicht ein drittes, was mir einfällt, sind so Probiotika. Auch da sehe ich das häufig, dass Probiotika in der Schwangerschaft genommen werden, so in der Vorstellung, vielleicht dadurch wird das Darmmikrobiom des Kindes besser oder dadurch kann ich Allergien vorbeugen beim Kind oder insgesamt macht das irgendwas Gutes am Immunsystem. Und das zeigen die Daten einfach überhaupt nicht. So, das heißt, das wären so Beispiele. Das sind jetzt auch keine gefährlichen Sachen. Es gibt halt auch Beispiele, die gefährlich sind, Risiken in der Schwangerschaft, aber das ist einfach überflüssig so.
Und wenn wir uns jetzt mal die Nährstoffe anschauen, die in der Regel Sinn machen, aber wo es eben, wie du schon gesagt hast, ganz wichtig ist, dennoch individuell zu schauen, wie es ja eigentlich immer ist beim Thema Supplements, dass man am besten einfach in gewissen Abständen einen Bluttest macht und schaut, wo stehe ich denn, habe ich überhaupt einen Mangel und wenn ja, welche Dosierung ist dann für mich sinnvoll. Aber da wären ja so die sogenannten Big Five der Schwangerschaft, drei davon hattest du schon genannt, Folsäure, Jod, Eisen und Omega-3 und Vitamin D. Mhm. Vielleicht schauen wir uns die mal nacheinander an. Warum sind die so entscheidend als Nährstoff in der Schwangerschaft und welche Folgen hat da auch ein Mangel? Und muss man zwingend Supplements nehmen oder könnten wir das auch irgendwie über die Ernährung decken? Mhm. Ich würde sagen, wir starten mal mit Folsäure, das Thema, was hoffentlich sowieso allen bekannt ist.
Ja, also das ist schon, finde ich gut, damit anzufangen, weil so sind auch die Prioritäten. Also wenn einem von den fünf nur drei einfallen und von drei vielleicht nur eins, das erste sollte Folsäure sein. Also das muss sofort mit Schwangerschaft dabei sein. Und du hattest das auch gesagt, also Folsäure müssen wir supplementieren.
Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte, dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird.
Erstens, also egal wie wir uns ernähren, auf jeden Fall Folsäure supplementieren. Und zweitens, ganz, ganz wichtig, wenn es geht, vor Beginn der Schwangerschaft. Das ist ja oft nicht realistisch, ne? Aber so früh wie möglich, am besten schon 2, 3, 4 Monate vor der Schwangerschaft, wenn man schwanger werden könnte und das möchte. Was ist das Wichtige? Also Folsäure ist ja fürs Wachstum ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen das neuronale Wachstum. Und das findet ja in der Schwangerschaft, wenn das Rückenmark angelegt wird, schon in den ersten Schwangerschaftswochen statt. Und wenn die Schwangerschaft festgestellt wird, dann ist ja die Schwangerschaft meistens schon in der 4., 5., 6. Schwangerschaftswoche. Und dann, wenn dann Folsäuremangel da war, dann ist das Schlimmste schon passiert. Das heißt, da kann es zu sehr schweren Fehlbildungen kommen, neuronale Fehlbildungen. Auch, das muss nicht immer so sein, deshalb ich will da auch immer keine Angst machen. Ne? Also in den meisten Fällen geht es auch gut. Aber es kann sehr schwere Fehlbildungen nach sich ziehen. Und deshalb, wenn die Schwangerschaft festgestellt wird, auch dann kann man immer noch und muss man immer noch mit Folsäure einsteigen. Aber am besten, wie gesagt, vorher in der Frühschwangerschaft. Und genau, die konkreten Empfehlungen sind dann halt 400 Mikrogramm pro Tag. am besten vor der Schwangerschaft und dann mit Beginn der Schwangerschaft mindestens 400 Mikrogramm, idealerweise die gesamte Schwangerschaft fortsetzen. Genau.
Zweiter Nährstoff wäre Jod, hatten wir auch schon angesprochen. Auch vielleicht Stichwort jodiertes Speisesalz. Warum gibt es das überhaupt und soll man das jetzt kaufen oder soll man das nicht kaufen?
Also auf jeden Fall kaufen, wenn Salz, dann Jodsalz. Also man soll sowieso wenig salzen, aber das meint das damit. Aber das Salz, was man verwendet, das soll mindestens jodiert sein. Also man soll nicht extra viel Jodsalz nehmen für besonders viel Jod, sondern wenig Salz, aber das dann als Jodsalz. Und da haben wir einen Unterschied auch zur Folsäure, weil die Folsäure, da habe ich ja gerade eine Pauschaldosis genannt, auch egal, ob die Schwangere viel oder wenig Gemüse isst und so, spielt keine Rolle. Immer diese Folsäure, bei Jod ist es ein bisschen anders. Da ist die Grundlage einfach, dass in Deutschland die Jodversorgung von Natur aus sehr mangelhaft ist. War ja auch der Punkt gerade am Anfang. Also das ist von der Natur aus, hätten wir halt viel mehr Fehlbildung durch Jodmangel. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ein geringer Mangel beeinträchtigt die kindliche Leistungsfähigkeit, kognitive Leistungsfähigkeit hinterher. Ein stärkerer Jodmangel in der Schwangerschaft, der erhöht das Risiko für Aborte, für Fehlgeburten, Frühgeburten, für Sterblichkeit, für Taubheit, für Kleinwuchs, für Fehlbildung. Also das liegt einfach daran, dass wir Jod für die Schilddrüsenhormone brauchen. Und Schilddrüsenhormone steuern in der Embryologie und im fetalen Wachstum das gesamte Wachstum. Und wenn da die Schilddrüsenhormone nicht ordentlich produziert werden können, weil Jodmangel ist, dann ist das ganze Wachstum beeinträchtigt. So, und hier ist jetzt aber der Unterschied zur Folsäure. Jod supplementieren wir nicht einfach so, sondern da macht man eine Jodanamnese, sagen wir. Das heißt, man muss sich anschauen, wie ernährt sich die Frau grundsätzlich. Also verwendet sie Jodsalz, isst sie Milch und Käse und Seefisch zum Beispiel. Dann würde man, das sind ja alles Jodquellen, dann würde man sagen, dann supplementiert sie am besten so 100 Mikrogramm pro Tag die gesamte Schwangerschaft. Und wenn sie jetzt zum Beispiel vegan lebt, kein Milch, kein Käse und kein Jodsalz verwendet, dann würde man sagen, die braucht mindestens 150, vielleicht auch 180 Mikrogramm pro Tag Jod. Das heißt, als Fazit ist bei Jod einfach, alle Schwangeren sollen das supplementieren. Nur die Dosis hängt davon ab, wie meine Ernährung so aufgebaut ist, ob ich Jod in der Ernährung sonst auch drin habe oder nicht.
Und vielleicht noch mal kurz zu dem Thema jodiertes Speisesalz. Gibt es da denn Qualitätsunterschiede? Also worauf kann ich jetzt achten beim Kauf, wenn ich sage, ich möchte ein besonders hochwertiges, gutes Salz?
Ja, hochwertiges Salz ist jodiert, total gut, das ist jodiert und das ist ja gesetzlich reguliert, also deshalb, man braucht dann nicht die Dosierung vergleichen, also das ist so gesetzlich reguliert, dass man sich damit nicht schaden kann, also weil, dass man so viel Jodsalz isst, dass man zu viel Jodsalz bekommt, dann würde man sich voll übergeben durch das ganze Salz, also das ist praktisch nicht möglich, das heißt, da braucht man auf nichts zu achten. Aber gutes Salz, finde ich, das ist einfach ein gutes Beispiel für Fehlwahrnehmung. So, das ist eben kein Himalaya-Salz oder das ist kein Fleur de Sel irgendwie, was kein Meersalz enthält, kein Jod mehr. Das denken viele halt auch, sondern das hochwertigste Salz ist das reinste Salz, was es gibt. Das ist einfach Salz unten aus dem Bergwerk. Das ist seit Millionen Jahren das reinste, was dann nachträglich jodiert wird. Das ist einfach das hochwertigste Salz, was es da gibt. Und da braucht man keine Sorge haben, dass das irgendwie eine Überdosierung da ist.
Okay. Und dann der dritte Nährstoff, den wir auch schon angesprochen hatten, wäre Eisen, wo ja gerade Frauen häufig auch ein Thema haben mit Eisenmangel. Wie wichtig ist es hier, vielleicht auch ein Supplement zu nehmen oder kann man das Ganze auch mit einer Eiseninfusion in der Schwangerschaft machen, wenn man da wirklich Probleme mit hat und worauf sollte man auch vielleicht vor Antritt der Schwangerschaft, also in der Kinderwunschphase achten?
Ja, also das ist natürlich sowieso gerade bei jüngeren Frauen ganz oft ein Thema, dass Eisenstatus schlecht ist. Da ist ja grundsätzlich sowieso immer der Hinweis, da auf eine gute Eisenversorgung zu achten und da eben nicht nur einen HB-Wert als Grundlage zu nehmen, sondern Serumferritin als Messwert einfach. Und auch da wissen wir, dass ein Eisenmangel zum Beispiel die Fertilität reduziert natürlich. Also wenn man auch einen Kinderwunsch hat, dann sollte man, gehört zu der professionellen Diagnostik natürlich auch immer eine Eisendiagnostik, um zu gucken, wie der Eisenstatus ist. Das betrifft andere Nährstoffe auch, Mikronährstoffe auch, aber Eisen eben auch. Genau. Und deshalb sollte man sowieso gut mit Eisen versorgt sein. In der Schwangerschaft ist es dann nochmal so ein Punkt. dass Eisen erstmal zu Beginn der Schwangerschaft jetzt fürs Kind, für die Schwangerschaft gesehen, nicht so wichtig ist, weil das Kind braucht hinterher das Eisen oder der Fetus so ab der Mitte der Schwangerschaft, wenn das Kind auch eigenes Blut bildet. Ne? Das heißt, das braucht fürs Hämoglobin dann auch Eisen. Das ist aber natürlich nicht in der sechsten Woche der Fall, sondern braucht das erstmal noch kein Eisen. Aber die Frau muss natürlich trotzdem gut versorgt sein. Also ab ungefähr 20. Schwangerschaftswoche haben wir vermehrte Blutbildung beim Kind, aber auch bei der Mutter. Und dann haben wir jetzt aber den kniffligen Punkt, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, dann soll einfach jede Schwangere Eisen supplementieren, weil ja in der Schwangerschaft die Menstruationsverluste wegfallen. Und wenn vorher Eisenverluste waren durch die Menstruation, ist das in der Schwangerschaft ja nicht mehr der Fall. Das heißt, der weibliche Körper spart ja ein bisschen Eisen. Und dann ist es halt auch so, dass durch die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft die Eisenresorption im Zwölffingerdarm der Schwangeren verbessert wird. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, jede Schwangere braucht Eisen, sondern man kann pauschal sagen, jede Schwangere sollte auf jeden Fall mehrfach in der Schwangerschaft, spätestens Mitte der Schwangerschaft, Serum Ferritin messen lassen und dann gezielt supplementieren, um auf keinen Fall einen Eisenmangel zu haben, weil das nämlich auch wieder natürlich die Blutbildung und den Stoffwechsel des Kindes beeinträchtigt.
Ja. Und der vierte Nährstoff, den ich hier auf meiner Big Five-Liste habe, das ist Omega-3, ist ja in fettreichem Seefisch. Wie ist es jetzt hier, wenn eine Frau gar kein Fisch isst? Sollte sie supplementieren? Ich würde sagen, ja. Worauf sollte man hier achten, wenn man in der Schwangerschaft ist? Und warum genau ist denn eigentlich Omega-3 so wichtig auch in der Schwangerschaft?
Ja, also die offiziellen Empfehlungen sind ja so, Omega-3 zu supplementieren mit DHA, mindestens 200 Milligramm pro Tag. Das liegt einfach daran, dass DHA, also als eine Omega-3-Fettsäure, als marine Omega-3-Fettsäure, ein Baustein für Zellmembranen im zentralen Nervensystem ist, auch in der Retina zum Beispiel, ist auch ein Botenstoff für die Genexpression. Und ich habe ja gesagt, wenn ein Kind neu aufgebaut wird, jetzt technisch gesprochen sozusagen, brauchst du auch Bausteine. Und DHA ist eben ein ganz, ganz wichtiger Baustein für das zentrale Nervensystem, für die Zellmembranen. Und es gibt halt Hinweise aus Studien, dass eine optimale Versorgung in der Schwangerschaft sich positiv auf die kognitive Leistungsfähigkeit der Kinder hinterher auswirkt. Das ist aber von den Daten her, ich will jetzt nicht ins Detail da gehen, ein bisschen umstritten, weil das nach ein, zwei Jahren sich sowieso nivelliert, dann kann man das nicht mehr sagen, ob das einen Vorteil hat oder nicht. Aber wo es noch Vorteile gibt, ist, wenn das Schwangere sind, die eine Familiengeschichte haben mit Atopie, also mit allergischen Erkrankungen, dann ist eine Omega-3-Versorgung, eine gute Schwangerschaft besonders wichtig. Und wenn wir ein erhöhtes Risiko für Frühgeburten haben, also wenn die Frau vielleicht schon mal Frühgeburten oder Fehlgeburten hatte, auch da zeigen die Daten, dass dann eine hohe Omega-3-Zufuhr sich günstig auswirkt. Und insofern, deshalb die allgemeine Empfehlung, jetzt auch unabhängig vom Seefischkonsum oder so, mindestens 200 Milligramm pro Tag DHA.
Und dann haben wir noch den letzten Nährstoff, beziehungsweise Vitamin fast schon, wir nennen es ja eigentlich auch Hormon, Steroidhormon, Vitamin D. Hier hoffe ich, dass meine Zuhörerinnen sowieso schon wissen, dass Vitamin D gerade für uns in Deutschland und gerade zwischen Oktober und April sehr, sehr sinnvoll ist einzunehmen, weil wir hier einfach nicht den Sonnenstand haben, dass wir genug Vitamin D bilden können und es ja auch notwendig wäre, dass wir möglichst mit unbekleideter Haut, ohne Sonnencreme zwischen, ich glaube, 11 und 14 oder 11 und 15 Uhr rausgehen, um eben ausreichend Vitamin D zu bilden. Aber warum genau ist das jetzt auch vor allem in der Schwangerschaft entscheidend? Also was könnten hier die Risiken oder auch die Auswirkungen sein, wenn man da nicht ausreichend oder sogar mangelhaft versorgt ist? Weil das müssen wir ja auch immer unterscheiden. Bin ich ausreichend versorgt? Bin ich optimal versorgt? Oder habe ich wirklich schon einen schwerwiegenden Mangel?
Also da ist es gerade in der Schwangerschaft einfach so, dass nochmal deutlich wird, dass Vitamin D eben nicht nur Immunsystem macht oder so, sondern dass durch den hormonellen Charakter wirklich ganz, ganz viele Prozesse betroffen sind. Das betrifft bei dem Kind zum Beispiel die Stoffwechselentwicklung beim Glukosestoffwechsel, beim Fettstoffwechsel. Also wenn wir Vitamin D-Mangel in der Schwangerschaft haben, hat das Kind hinterher ein viel größeres Risiko für Fettstoffwechselstörungen, für Insulinresistenz, für Diabetes. Der andere große Aspekt ist natürlich, dass wir Vitamin D für den Knochen brauchen. Und wir haben ja das Knochenwachstum natürlich auch beim ungeborenen Kind. Das heißt auch da, Vitamin D-Mangel führt zu Osteomalazie, wie das heißt. Also die Knochen werden in der Architektur nicht richtig aufgebaut, verkümmern, sind fehlgeformt, sind nicht so stabil. Also schwerste teilweise Knochenbildungsstörung und Stoffwechselstörung. Und daneben, der dritte Aspekt, betrifft dann die Schwangere selbst. Also Vitamin D-Mangel in der Schwangerschaft erhöht auch das Risiko für Präeklampsie. Das ist eine Form von Schwangerschaftsbluthochdruck, was sehr, sehr gefährlich werden kann. Und außerdem auch das Risiko für Frühgeburten. Also das alles zusammengenommen sind schon sehr, sehr, sehr wichtige Gründe, optimal versorgt in der Schwangerschaft mit Vitamin D zu sein. Umgekehrt gilt trotzdem, auch da muss man wieder aufpassen mit einer Überdosierung. Also nicht übermotiviert sein wie immer. Also auch zu viel Vitamin D ist ein Hormon, kann die Fehlbildungsrate erhöhen. Auch das ist immer, will ich keine Angst machen. Also mit den normalen Dosierungen kommt man da nicht ran. Aber wenn man jetzt denkt, ich will besonders viel da machen, das ist halt auch nicht richtig.
Ja, ich denke, dass es wichtig und richtig ist, das immer wieder zu sagen, dass man Supplements nicht einfach so nehmen sollte, auch wenn es heißt, das und das ist eigentlich für die meisten sinnvoll. Dennoch ist halt jeder nochmal individuell und dann sollte man auch das Geld in die Hand nehmen und zumindest wenige wichtige Werte testen lassen. Und Vitamin D kann man zum Beispiel ja mittlerweile auch für, ich weiß nicht, 15 oder 20, maximal 30 Euro genau zu Hause mit einem Selbsttest testen. Ja. Also auch da hat man wenig Aufwand und die Kosten halten sich in Grenzen.
Ja, also und das ist mit dem Vitamin D auch so, da haben wir international andere Empfehlungen. Also das will ich deshalb auch so betonen, weil ich gelte ja auch manchmal als so ein Supplement-Kritiker und irgendwas, ne? Aber gerade Vitamin D in der Schwangerschaft ist total wichtig und wir haben die internationalen Empfehlungen von der Endocrine Society ganz klar, jede Schwangere soll Vitamin D supplementieren, egal ob Sommer oder Winter oder egal wie die sich ernährt, für die Kinder auch so, aber auf jeden Fall, das gehört auf jeden Fall in die Schwangerschaftssupplementation mit rein.
Ja, sehr schön. Jetzt haben wir die Big Five schon mal besprochen. Jetzt gibt es noch einen weiteren spannenden Nährstoff, über den man bisher noch wenig spricht. Ich glaube mittlerweile immer mehr, weil ich das jetzt teilweise auch zum Beispiel auf Social Media bei Kanälen sehe, die so eigentlich nicht viel mit dem Thema Ernährung zu tun haben. Aber zum Beispiel, wenn sie dann schwanger sind, sagen, ich achte darauf, genug Eier zu essen, weil Eier enthalten Cholin, also der Nährstoff Cholin, um den geht es jetzt. Und das ist eben wichtig für die Schwangerschaft. Also aus meiner Sicht ist das erst so seit einem halben Jahr bis maximal ein Jahr etwas bekannter geworden, das Thema Cholin und Schwangerschaft. Und du selber hast ja auch eine eigene Studie zu diesem Nährstoff gemacht. Vielleicht magst du uns da einfach mal kurz erläutern, wie kam es dazu und wie genau lief das Ganze ab und was habt ihr da untersucht?
Ja, das war, glaube ich, 2021 oder 2022 schon. Und ich glaube ja, das hat dann den Cholin-Impuls in Deutschland gesetzt, dass es danach irgendwie so populärer wurde. Ja, also wir haben uns damals, also ich interessiere mich sowieso schon für Schwangerschaftsernährung und Kinderernährung seit 20 Jahren, weil ich das schon immer extrem spannend und wichtig fand. Und neben diesen normalen, üblichen Sachen dachte ich mir, also Cholin ist halt was, was man sich physiologisch so vorstellen kann, was natürlich in der Schwangerschaft eine große Rolle spielt, was aber ein bisschen komplexer ist als jetzt Jod und Folsäure. Ne? Wir haben gerade auch über Omega-3 gesprochen. Omega-3 geht auch in so eine ähnliche Richtung, weil bei Omega-3 auch ein direkter Omega-3-Mangel in der Schwangerschaft nicht wirklich bekannt ist. Also es gibt keine Fehlbildung, wenn die Frauen keinen Fisch essen. Die Kinder kommen trotzdem gesund auf die Welt. Aber vielleicht optimal ist Omega-3 doch. Und das könnte bei Cholin genauso sein. Und da haben wir uns mal angeschaut. In Deutschland haben wir schwangere Frauen befragt und Ernährungsverhalten untersucht. Das waren über 500 Frauen. Omnivor, vegan, vegetarisch und haben bestimmt, wie die Cholinzufuhr bei diesen Frauen, also alles Schwangere ist. Und da muss man wissen, die Europäische Lebensmittelbehörde, die EFSA, gibt so einen Schätzwert für eine adäquate Cholinzufuhr in der Schwangerschaft an. Das sind 480 Milligramm pro Tag. Und wir haben das dann auch erfasst und der Median bei den Schwangeren, das war alles in Deutschland, der Cholinzufuhr lag bei 260 Milligramm pro Tag. Also Schätzwert 480 und der Median war bei 260. Und Von diesen über 500 Frauen waren, glaube ich, nur 5, 6, 7%, die überhaupt diesen Schätzwert erreicht haben. So, und das ist natürlich schon mal was Interessantes. Das heißt, wir können aus dieser Studie, konnten wir ableiten, dass die Cholinzufuhr in der Schwangerschaft in Deutschland bei fast keiner Frau diesen Schätzwert für eine adäquate Zufuhr erreicht. Bei Veganerinnen noch mal schlechter, weil dann Eier wegfallen. Aber auch bei den Omnivoren, was halt 80, 85% diesen Schätzwert nicht annähernd erreicht haben. So, und das ist in der Tat dem Ganzen der Diskussion so ein bisschen Drive gegeben. Und die Situation ist trotzdem halt komplex, weil man jetzt als Kritiker natürlich auch sagen kann, naja, wenn die Zufuhr so schlecht ist in Deutschland, welche Mangelkrankheiten haben wir denn dadurch, dass die Schwangeren so wenig Cholin haben? Und da muss man ehrlicherweise sagen, gibt's nicht. Also wir wissen nicht, wenn wir jetzt Cholin supplementieren würden, wären die Kinder doppelt so schlau oder hätten die hinterher in 80 Jahren weniger Parkinson oder weniger Demenz? Das sind alles Hypothesen, die wir so nicht wissen, weil Cholin kein essentieller Nährstoff im engeren Sinne ist. Unser Körper produziert Cholin selbst. Aber es könnte sein, dass wir in der Schwangerschaft nicht ausreichend Cholin selbst produzieren können und dass es deshalb sinnvoll sein könnte, zu supplementieren. Aber da hörst du schon, das sind halt viele Fragezeichen so da drin. Und deshalb ist es ein spannendes Forschungsfeld. Das ist ja natürlich die Frage, was man jetzt in der Empfehlung daraus macht.
Ja, richtig. Also klingt jetzt so, um das zusammenzufassen, dass es definitiv keinen Schaden hat, auf Cholin zu achten oder es auch zu supplementieren. Dass es, wenn, tatsächlich eher Vorteile bringt, aber wir keine Risiken nach aktuellem Wissensstand erwarten können, wenn man jetzt nicht explizit darauf achtet. Richtig.
Genau, ja, also ich werde auch ganz oft gefragt, was soll ich jetzt machen? Und da muss, also nicht nur in Bezug auf Cholin, sondern auch bei anderen Sachen. Und da muss ich immer sagen, ja, ich kann nicht sagen, was du machen sollst. Mhm. Ich kann sagen, wieso die Daten sind und was man, wie man mit solchen Sachen umgeht. Das ist eben auch Wissenschaft und Medizin, dass man Unsicherheiten hat und das muss man individuell entscheiden. Das ist genauso, wie du zusammenfasst. Also wir wissen zwar nicht, wie eine optimale Cholinversorgung aussieht und es ist plausibel, dass wahrscheinlich mehr Cholin besser wäre, aber das ist Spekulation. So. Und in der Medizin haben wir auch immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung und ich würde auch sagen, also es gibt da keine Hinweise, dass so eine Supplementation in der Schwangerschaft schaden würde. Möglichen Nutzen, also insofern tendenziell dafür. Wenn man das möchte, tendenziell positiv. Ne?
Ja, spannend. Ja, und nach der Geburt, also nach der Schwangerschaft und dann nach der Geburt geht es ja weiter. Und gerade in den ersten Lebensjahren ist es ja auch nochmal ganz wichtig, wie ist das Kind versorgt? Welche Nährstoffe sind jetzt hier im ersten Lebensjahr besonders wichtig? Zum Beispiel sollte man ja auch Neugeborenen direkt nach der Geburt, glaube ich, für ein paar Wochen eine gewisse Dosis von Vitamin D geben. Ich glaube, das zahlt sogar die Kasse. Welche weiteren Nährstoffe sollte man da auf jeden Fall noch beachten?
Genau, also das Allerwichtigste, aber das ist jetzt so medizinisch so ein bisschen, ist zwar das Wichtigste, aber das läuft meistens unterm Radar, ist das Vitamin K, weil das Vitamin K, also Neugeborene kommen mit dem physiologischen Vitamin K-Mangel auf die Welt, was evolutionär ja auch überrascht, weil man denkt, die Natur meint es ja gut, haben wir schon besprochen, ne? Aber die meisten Neugeborenen haben Vitamin K-Mangel, deshalb kriegen die direkt nach der Geburt und dann in den ersten Tagen oral Vitamin K-Tropfen direkt noch im Krankenhaus supplementiert, weil es sonst zu schweren Mangelblutungen, lebensgefährlichen Mangelblutungen kommen kann. So, aber das ist eher eine medizinische Prävention, das ist jetzt keine normale Nahrungsergänzung, sage ich so. Aber es ist natürlich Mikronährstoff, also Vitamin K, super wichtig für die Neugeborenen. Dann der zweite Nährstoff, der super wichtig ist, ist Vitamin D. Auch da die Empfehlung, ab Geburt Vitamin D zu supplementieren. 400 Einheiten pro Tag. In Deutschland wird empfohlen, das ab der Geburt zu machen, bis zum zweiten erlebten Frühsommer heißt das, je nachdem, wann das Kind geboren ist, also sind ungefähr so 18 Monate. International sind die Empfehlungen anders und das ist auch, also ich sehe es auch anders als in Deutschland. International wird empfohlen, länderspezifisch ein bisschen unterschiedlich, mindestens bis zum Schulalter oder bis in die Jugend oder bis zum Erwachsenenalter. Also die Endocrine Society empfiehlt tatsächlich ab der Geburt bis zum 18. Lebensjahr durchgehend zu supplementieren, Dosis anzupassen. Und da sehe ich genauso. Also ich wäre auch dafür. Mhm. Aber die offiziellen Empfehlungen in Deutschland sagen ab Geburt Vitamin D dann nur bis ungefähr zum 18. Lebensmonat. Dann der nächste, dritte Nährstoff, der eine Rolle spielt bei ja, Säugling ist das Fluorid. Das ist ja auch ein sehr kontroverses Thema. Ich sage jetzt mal so, was die offiziellen Empfehlungen sind. Da geht es ja um die Zahnmineralisation und um die Kariesprävention. Da ist die offizielle Empfehlung, auch ab der Geburt Fluorid zu supplementieren. Das wird kombiniert gemacht mit Vitamin D normalerweise, bis der erste Milchzahn durch ist, durchgebrochen. Und wenn der erste Zahn ist, dann kann man sich entscheiden, möchte ich Fluorid weiter supplementieren oder man kann stattdessen auch mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta schon diesen ersten kleinen süßen Zahn da putzen. Und also das wären so die Top 3. Ne? Und dann geht es hinterher noch weiter mit Eisen und Jod, aber das betrifft dann schon eher so ab Beikostalter und die Einjährigen.
Mhm. Und wie kann man das dann machen, dass eben die Beikost eisenhaltig ist? Sollte man dann ein Eisensupplement geben oder gibt man dann irgendwie bestimmte Lebensmittel mit dazu? Eine Freundin von mir zum Beispiel, die macht so einen eigenen Eisenkörner-Nussmix auch, wo sie irgendwie besonders darauf geachtet hat, dass da viele eisenhaltige Samen und Kerne drin sind.
Ja, also da braucht man dann schon ein bisschen Expertise dafür. Deshalb, also wie du das auch erzählst, man muss sich damit Gedanken machen. So. Also man kann nicht denken, das geht einfach so, sondern Eisenmangel ist eine der häufigsten Mangelzustände bei Säuglingen und Kleinkindern in Deutschland, Eisenmangelanämie, weil das eben nicht so trivial ist. So, und das macht natürlich was mit Stoffwechsel, das macht was mit Infektionen. Das heißt, da vielleicht das Allerwichtigste bei den Säuglingen, man muss wissen, dass die Eisenspeicher, mit denen diese Säuglinge auf die Welt kommen nach der Geburt, die halten so maximal 6 Monate. Dann sind die Eisenspeicher aufgebraucht und wenn die voll gestillt werden in der Muttermilch, ist nur sehr wenig Eisen, hat eine gute Bioverfügbarkeit, aber das reicht nicht aus. Das heißt, wenn Kinder, daher kommt die Empfehlung, dass Kinder maximal 6 Monate voll gestillt werden sollen, weil die danach Beikost brauchen, die Eisen enthält, weil über die Muttermilch und die Eisenspeicher funktioniert das dann nicht. Und dann ist ja das traditionelle eisenreiche Beikost ist natürlich Fleisch. Ne? Das heißt, da gibt es die entsprechenden Fleischbreie, die sehr gutes bioverfügbares Hemmeisen dann enthalten. Wenn man das nicht machen möchte, das ist genau der Punkt, was du meintest, dann braucht man eben die Expertise. Also zum Beispiel eisenangereicherte Getreidebreie kann man kaufen, muss man aber darauf achten, wenn das Kind kein Fleisch bekommen soll, dass die Breis, die man kauft, wirklich eisenangereichert sind. Oder wenn man es selber macht, dann sind das natürlich Nüsse und Samen und Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Altersgerecht muss man auch auf Verträglichkeit achten. Und dann eben kombinieren, ne, mit Obstmus, mit Gemüse, mit Fruchtsäuren, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Das wären halt so die praktischen Beikosttipps. Was dazu auch noch gehört ist, dass die Kinder dann relativ wenig Kuhmilch bekommen sollten, weil Kuhmilch sehr satt macht, viel Protein enthält und damit weniger von der eisenhaltigen Beikost gegessen. Also das ist deshalb auch immer so ein getreidehaltiger Milchbrei ist dann oft nicht so gut. Genau, und aber auf jeden Fall trotzdem nicht einfach Eisen supplementieren, ne, sondern das dann mit der Kinderärztin, Kinderarzt besprechen, die Ernährung angucken und im Zweifel dann auch eher eine Messung machen.
Ja, spannend. Und dann jetzt noch ein Lebensabschnitt weiter, aber da will ich jetzt gar nicht zu tief drauf einsteigen, aber wenn wir uns jetzt mal so das Kinder-Jugendlichen-Alter anschauen, auch da gibt es ja vielleicht gewisse Nährstoffe, auch abhängig von der Ernährung, ob sich jetzt das Kind vegan oder vegetarisch ernährt, Nährstoffe, die man dann doch gezielt ergänzen sollte. Jetzt ist es natürlich gerade bei Kindern schon praktischer, denen eine Kapsel oder maximal 2 Kapseln zu geben, also so ein Kombipräparat. Du hast jetzt zu Beginn schon gesagt, so ein Multipräparat ist in der Regel nicht so sinnvoll, weil es eben so ist, dass es einfach individuell ist, welche Menge brauchen wir. Und dann sind da unterschiedlichste Dosierungen drin und nicht alles ist vielleicht passend für diese Person dann. Worauf kann man da achten? Was macht vielleicht ein gutes Multipräparat aus? Oder würdest du in jedem Fall sagen, auch bei Kindern ist es eigentlich besser, das dann einzeln zu geben? Und hast du da vielleicht Tipps, wie man das dann umsetzen könnte als Eltern?
Fasse ich mal so ein bisschen zusammen. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Da könnte man jetzt schon eine ganze Stunde drüber reden. Ne? Also so kurz wie möglich.
Ganz kurz sein.
Ja, wenn man jetzt so Kinder ab ein Jahr irgendwie Kleinkindalter sich anguckt, das, woran man bei Supplements als allererstes denken sollte, also mir geht es immer um Priorisierung, um dieses komplexe Thema einfach zu machen. Wir haben da in der Schwangerschaft über Big Five gesprochen und bei diesen kleinen Kindern sind das vor allen Dingen Vitamin D und Jod. Also das sind die beiden Einzelnährstoffe, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Vitamin D würde ich ja, wie gesagt, sowieso durchgehend supplementieren bei den Kindern. Beim Jod ist es auch so, dass es auch von den Multis, sag noch was zu den Multis, aber das ist bei vielen auch nicht abgedeckt und vielen ist auch gar nicht klar, dass eben in Deutschland bei den Kleinkindern nur ungefähr die Hälfte die empfohlene Jodzufuhr erreicht. Also das sind Sachen, das finde ich dramatisch, ne? Also weil wir wissen, Jod ist für das Wachstum, kognitive Entwicklung so, so wichtig und das sind gerade Kinder im Wachstum. So, und da haben wir aber so ein bisschen den Konflikt, weil wir natürlich den Kindern, auch Kleinkinder, jetzt nicht besonders viel Jodsalz geben möchten, ne, damit die ausreichend mit Jod versorgt sind, weil das Salz dann schlecht ist. Und das ist dann deshalb der Grund, den ich auch sehe, Kleinkinder auch mit Jod, Kaliumjodid zu supplementieren. Also das sind zum Beispiel die Standarddosis ab dem ersten Jahr, sind 50 Mikrogramm pro Tag. Problemlos und ist super wichtig, weil Deutschland und gerade die Kinder da wirklich mangelversorgt sind in aller Regel mit Jod, außer die essen 3-4 Mal in der Woche Seefisch und nicht nur ein Fischstäbchen, sondern richtig so. Also genau, das hat Einzelnährstoff, Vitamin D und Jod und da Multinährstoffe, was da drauf kommen würde. Also da jetzt als grundsätzliche Überlegung will ich immer sagen, also da muss man unterscheiden, was die reine Lehre ist und Leitlinien sagen natürlich nicht so. Ich bin ein pragmatischer Mensch und ich habe selber Kinder und ich kenne viele Eltern und weiß, wie gestresst die sind mit Ernährung und was das für ein super Trigger für Streit und Stress ist, wenn man ja auch irgendwie gerade Kinder mit Picky Eater hat und jetzt den Anspruch hat, in diese Kinder möglichst viel Gemüse und Obst und Vollkorn und Nährstoffe reinzubekommen. Und das kippt dann häufig in so eine Situation, die für die Ernährungspsychologie, Ernährungsbiografie ganz, ganz toxisch ist, wenn man wirklich versucht, Kindern Gemüse reinzuzwingen, was sowieso immer ganz, ganz schlecht ist, weil man im Hinterkopf hat, das braucht aber diese Nährstoffe. Ne? Und deshalb sehe ich pragmatisch Multinährstoffe für Kinder durchaus sinnvoll. Jetzt als Wissenschaftler muss ich sagen, es gibt keinen nachgewiesenen Vorteil. Also die Studienlage zeigt jetzt nicht, die Multinährstoffkinder, so, die sind gesünder und so. Aber einfach pragmatisch würde ich das trotzdem empfehlen, das zu machen, weil das bei jungen Eltern ganz viel Stress aus diesem Ernährungsthema rausnimmt. Die haben sowieso schon genug Stress, Essen ist sowieso schon viel zu schwierig und komplex. Und dazu kommt dann noch, dass gerade, wenn man das so als Sicherheitsnetz sieht, also man darf diese Multinährstoffe bei Kindern nicht sagen, jetzt brauche ich auch kein Gemüse mehr geben, weil jetzt kriegst du ja immer das Multivitamin, sondern als Sicherheitsnetz, dass man weiß, das ist erstmal schon mal nicht in einem Mangel drin. Das führt dann auch dazu, dass man mit Gemüse und Obst und Vollkorn und so viel spielerischer umgehen kann, dass man sagen kann, das Kind kann auch einfach auf der Möhre rumkauen und sich an den Geschmack gewöhnen und das ist vielleicht nur eine Viertelmöhre und ich muss die nicht zwingen, die ganze Möhre zu essen, damit es auch Beta-Carotin kommt, sondern ich weiß, die Basis ist durch Multinährstoff abgesichert und erfahrungsgemäß ist dieser spielerische Zugang zu Gemüse, gesunde Ernährung, dann viel, viel leichter, wenn die Grundversorgung durch den Multinährstoff abgesichert ist. Also insofern sehe ich das sehr, sehr pragmatisch. Und dann muss man sich natürlich im nächsten Schritt überlegen, ja, was kann man beachten bei der Auswahl dieser Multinährstoffe?
Mhm. Ja, hast du da vielleicht noch Tipps, wie man da als jemand, der sich mit dem Thema vielleicht noch so gar nicht auskennt, wie man sich da für ein gutes Präparat entscheiden kann?
Genau, also Basis Vitamin D und Kaliumjodid würde ich sowieso einzeln machen. Und wenn wir da zum Multinährstoff kommen, vielleicht das Wichtigste, weil wir das Problem haben, dass das in Deutschland alles nicht reguliert ist. Also man muss sich leider mit den Dosierungen beschäftigen. Man muss jetzt nicht da ein wissenschaftliches Studium zu machen, sondern wir haben ja diese Nährwertangaben auf der Verpackung. Also die sollte man sich schon einmal anschauen. Das ist ja auch so, das dauert manchmal ein bisschen Zeit, so eine Marktanalyse zu machen. Ich will jetzt keine konkreten Produkte empfehlen, aber das macht man ja nur einmal. Man muss ja nicht bei jedem Kauf so, man muss sich einmal informieren, da weiß man, was ein Produkt gut ist. So, und bei diesen Nährstoff- oder Nährwertangaben ist ein wichtiger Punkt, da steht oft drauf Prozent der NRV, das sind die Nährstoffbezugswerte, die beziehen sich aber auf Erwachsene. Das heißt, man sollte darauf achten, dass das Produkt die Angabe enthält, Prozent der empfohlenen Zufuhr für Kinder. So, und dann guckt man, das sollte halt maximal 100% sein. So, und dann hat man zumindest eine Basisversorgung und nicht überdosiert. So, das ist was Wichtiges. Grundsätzlich. Dann ist es halt so, man sollte darauf achten, wenn das Kind nicht täglich Fleisch oder Milchprodukte isst, dass in diesem Präparat auch immer Vitamin B12 drin ist. Super wichtig, dann braucht man das nicht einzeln machen. Ein weiterer Punkt ist, das sollte möglichst nicht Vitamin A enthalten, sondern das sollte die Vitamin A-Vorstufe Beta-Carotin enthalten, weil Vitamin A kann man überdosieren, Beta-Carotin nicht. Und dann vielleicht auch noch manchmal, was mich so ein bisschen nervt, es gibt so Nahrungsergänzungsmittel für Kinder, die sind ja so in Gummibärchenform und Dropsform und so. Da sollte man einfach darauf achten, dass die dann kindersicher verschlossen sind, weil die Kinder sonst natürlich das ganze Ding aufessen, weil die denken, das sind Süßigkeiten so. Also das spricht jetzt nicht grundsätzlich gegen solche Vitaminbärchen, wenn die Dosierung passt, aber die muss man einfach sicherer aufbewahren.
Ja, definitiv. Ja, sehr interessant. Vielleicht noch eine letzte Frage, die jetzt aber eher unabhängig ist zum Thema Schwangerschaft, Säuglinge und Kinder. Du hast darüber auch in deinem Buch geschrieben, und zwar, dass eben ja Supplements, dass es da eigentlich keine Regulierungen gibt, wie viel drinsteht und was auch draufsteht. Also, dass das gar nicht so streng geregelt ist, wie man, glaube ich, häufig von außen denkt. Im Gegensatz jetzt natürlich zu den Produkten, die in der Apotheke verkauft werden, wenn ich da jetzt richtig liege, dass da natürlich viel strengere Kontrollen gemacht werden, grundsätzlich auch bei Medikamenten natürlich. Also Medikamente müssen ja, glaube ich, teilweise Jahre erstmal von Kontrollen und Prüfungen durchlaufen, bis die dann auf den Markt kommen. Und bei Supplements haben wir das gar nicht. Das heißt, es kann auch manchmal sein, dass was ganz anderes drin ist, als draufsteht. Vielleicht kannst du uns das auch noch mal ganz kurz darstellen, erläutern und vielleicht Tipps geben, worauf kann man hier achten?
Also Nahrungsergänzungsmittel sind nicht gar nicht reguliert, aber da fehlen schon sehr viele oder wir haben sehr viele Regulationslücken. Und das bezieht sich zum Beispiel auf die Dosierung. Also die müssen nicht zugelassen werden, müssen nicht geprüft werden und das, was drin ist, darf plus minus 50% schwanken. Also wenn da 100 Milligramm draufsteht, kann da zwischen 50 und 150 alles drin sein. In Klammern, in Wirklichkeit noch größere Schwankungen, weil es ja eh keiner kontrolliert. Bei Arzneimitteln haben wir Schwankungen von plus minus 5% über die gesamte Lagerzeit, bis das MAD abgelaufen ist und das wird kontrolliert. Also insofern ist das regulatorisch schon was komplett Unterschiedliches. Und da haben wir aber keinen grundsätzlichen Unterschied bei Nahrungsergänzungsmitteln, ob wir die in der Drogerie kaufen oder im Internet oder in der Apotheke, weil rechtlich ist das das gleiche Produkt so. Was man aber sagen kann, ist, es gibt ja bestimmte Nährstoffe, die man sowohl als Nahrungsergänzungsmittel als auch alternativ in Arzneimittelqualität kaufen kann. Das ist jetzt nicht Multivitamin, aber das ist, wir haben über Jod gesprochen, das Kaliumjodid oder das ist Vitamin D oder das ist Eisen zum Beispiel, das ist auch Zink oder Magnesium. Es gibt ja auch Arzneimittel oder Vitamin B12, auch ein sehr gutes Beispiel. Und da wäre mein einfacher Tipp, wenn ich solche Produkte kaufe, dann würde ich die Arzneimittelqualität kaufen. Dann weiß ich, dass die Reinsubstanz da drin ist, dass die Dosis stimmt und dass das halt sicherheitsmäßig geprüft ist. So.
Und das ist dann auch wahrscheinlich der Grund, warum diese von dir genannten Nährstoffe in der Apotheke etwas teurer sind. Weil
Das sind natürlich die regulatorischen Anforderungen viel, viel größer, weil die müssen ja die ganzen Prüfungen nachweisen und die müssen auch laufen, die Kontrollen überstehen, damit das funktioniert. Und das habe ich alles als Nahrungsergänzungsmittelhersteller natürlich gar nicht. Ne?
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass Leute das wissen, weil mir selber ging es so vor 8 bis 10 Jahren, als ich mit dem Thema Supplements überhaupt erst angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und die zu kaufen, dass ich mir auch dachte, warum sollte ich das denn jetzt in der Apotheke kaufen? Online ist es ja viel günstiger. Dann hat man auch teilweise den Fehler gemacht, und das sehe ich auch heute noch bei vielen Leuten, dass man nach dem günstigsten sucht, weil man gar nicht darüber nachdenkt, was könnte denn eigentlich der Grund dafür sein, dass manche das so günstig anbieten können und warum das jetzt in der Apotheke vielleicht teilweise doppelt so viel kostet und warum es auch zwischen den unterschiedlichen Supplement-Herstellern teilweise so eine große Preisspanne gibt und dann aber teilweise eben auch öffentlich wird, hey, da steht eine ganz andere Dosierung drauf, dann wurde das Ganze geprüft und es ist ein komplett anderer Wert, eine komplett andere Menge enthalten. Ich glaube wirklich, dass das einige gar nicht wissen.
Ja, und man muss wirklich darauf achten, was das auch für ein konkretes Produkt ist, ob da Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel auf der Packung draufsteht, weil Es ist auch so, in der Apotheke gibt es ja auch beides. Also ich kann auch in der Apotheke ein Nahrungsergänzungsmittel Eisen oder ein Arzneimittel Eisen kaufen. Aber da kann man natürlich mit den Leuten sprechen und die sagen, ich will das in der Arzneimittelqualität haben. So, und dann hat man eben das entsprechende Produkt da.
Ja, richtig. Ja, um den Bogen zum Anfang zu schließen, ich glaube, das Wichtigste ist, was du eben auch schon gesagt hast, es geht nicht um Perfektion und jetzt gerade während der Schwangerschaft, dass man sich unter Druck setzt und sich stresst, um alles perfekt zu machen, sondern eher darum, dass man ein gewisses Basiswissen hat und somit auch informierte Entscheidungen für sich und dann auch für das Kind treffen kann. Und sich eben auch Unterstützung zu holen, wenn man sie braucht. Also auch wenn es das jetzt leider so im System noch nicht gibt, wie wir das vorgeschlagen hätten, wie es ganz schön wäre, kann man ja trotzdem irgendwie versuchen, sich Unterstützung zu holen. Abschließend kommen wir gleich noch zu meinen drei abschließenden Fragen. Die kennst du vielleicht schon, aber vielleicht bringst du heute spontan andere Antworten mit. Aber zum Abschluss, bevor wir darauf eingehen, wo kann man dich denn finden? Wo kann man mehr über dich erfahren?
Na, am meisten würde ich sagen auf Instagram, @ehrenmedblog oder auch unter meinem Namen Martin Smollich, ich bin ja nicht unter einem Pseudonym. Da gibt es die aktuellsten Sachen, da gibt es auch natürlich einen Überblick über Fachbücher und Sachbücher und alles, was da so erscheint. Aber genau, da kriegt man am meisten mit, auch über aktuelle Studien, aktuelle Trends, die ich da einordne und genau, alles unabhängig.
Ja, und regelmäßige Fragerunden.
Regelmäßige Fragerunden, jeweils immer so 700 bis 1500 Antworten bekomme ich da. Genau. Und, aber manche kommen durch, ich lese fast alle und genau, viel Fragerunden und viel Community und viel Interaktion. Also das ist mir da immer super wichtig, dass wir zusammen im Austausch sind und dass das irgendwie nicht nur in eine Richtung geht.
Ja, voll schön. Ja, dann kommen wir zu meinen drei abschließenden Fragen. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Also ich weiß nicht mehr, was ich letztes Mal geantwortet
habe. Umso besser.
Also würde ich sagen, gesunde Gewohnheiten und Genussmomente. Genussmomente habe ich vielleicht schon mal gesagt. Ne? Also eine gesunde Balance. Also ich habe genug Stress und hier geht uns allen, glaube ich, so. Und da ist ganz wichtig, dass man gesunde Gewohnheiten hat, weil jedes Mal zu gucken, irgendwie Sport und frische Luft und gutes Essen, ohne Gewohnheiten klappt das nicht. Da muss man die Strukturen so schaffen. Aber trotzdem auch Genussmomente ohne Smartphone und ohne Dauerinput irgendwie ist, glaube ich, in der Balance super wichtig.
Ja, sehr schön. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Da würde ich sagen, eigene Kinder zu haben und zu erleben, weil das nochmal in allem Chaos, was das so mitbringt und Lautstärke und Durcheinander den Blick aufs Leben wirklich verändert hat und mich auch als Menschen so verändert hat, weil man lernt, so was wirklich wichtig ist, also Zeit und Gesundheit und Nähe und Verantwortung. Und das erlebe ich halt auch, dass Kinder einen aus diesem ständigen Funktionieren im Job und überall halt rausholen und man erlebt eigentlich täglich so, dass die wichtigsten Dinge im Leben nichts mit Leistung und Perfektion zu tun haben. So, und das verändert nochmal sehr, sehr viel an den Prioritäten, auch wenn sehr, sehr viel Kraft und Nerven kostet.
Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Also menschlich bleiben oder empathisch bleiben. Ne? Also empathisch bleiben mit anderen natürlich, aber auch mit sich selbst. Das ist ja, was glaube ich jetzt vielleicht so die ganze Zeit auch hier mitschwingt, diese Balance. Ne? Empathisch mit anderen, aber auch mit sich selbst, nicht zu hart zu sich selbst. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Und ein gutes Leben entsteht nicht durch Perfektion, sondern ja, durch Balance und durch menschliche Nähe. Und wenn ich so denke, so auf Palliativstationen, so, da hat noch nie jemand zu mir gesagt, hier hätte ich mal mehr gearbeitet im Leben oder hätte ich doch eine bessere Bikini-Figur, sondern da sind andere Sachen wichtig. Deshalb sei gut zu dir selbst, stress dich nicht mit Bewertungen von anderen Menschen, denen du eh egal bist. Also isst das Eis, trink den Cocktail, genieß das Leben, ist eh zu kurz.
Ja. Sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und das mal wieder sehr interessante Gespräch mit dir.
Ja, danke dir, hat mich sehr gefreut.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.